Von A wie ambulant bis Z wie Zeitarbeit.
Das ist der Pflegetalk mit PKM. Dein Pflegepodcast mit und für die Pflege.
Wir sind Anna,
Nina
und Marie.
Und zusammen machen wir die Stimmen der Pflege lauter. Let's talk!
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pflegetalk mit PKM. Wir sprechen heute über Long-Covid. Mit dem Begriff Long-Covid sind vor allem jene Symptome gemeint, die ab ungefähr 4 Wochen nach der Corona-Erkrankung auftreten oder noch vorhanden sind. Und tatsächlich ist es so, dass mindestens 10% aller Infizierten weltweit mit den Spätfolgen einer Corona-Infektion kämpfen. Das sind weltweit 65 Millionen Menschen. Und allein in Deutschland geht man von mindestens 1 Million Betroffenen aus. Symptome sind unter anderem Müdigkeit, Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Konzentrations- oder Gedächtnisprobleme. Aber insgesamt gibt es mittlerweile mehr als 200 Symptome, die eventuell darunter fallen. Sie alle haben aber gemeinsam, dass die Betroffenen in ihrem Alltag und in ihrer Lebensqualität stark eingeschränkt sind. Aber dank intensiver Forschung gibt es mittlerweile erste Erkenntnisse. Die Dunkelziffer an Erkrankten ist aber immer noch hoch und wie lange Long-Covid auch anhält, ist immer noch nicht klar. Wir haben zum Thema heute Philomena Poetis zu Gast. Herzlich willkommen bei uns.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich riesig, da zu sein.
Danke, dass du da bist. Gründerin und Geschäftsführerin von Health for Future bist du. Und Health for Future ist ja, das erklären wir gleich nochmal ganz im Detail, aber grob gesagt eine digitale medizinische Plattform, die sich eben der Ursachen- und Therapieforschung von Long-Covid gewidmet hat. Ich habe gesehen, aktuell sind es gut 13.000 Betroffene, die bei euch einen Fragebogen ausgefüllt haben, wo sie quasi ihre Symptome angeben konnten. Und wenn man halt diesen Fragebogen ausfüllt, kriegt man halt sozusagen einen Diagnosebogen, der nach einer Analyse ausgestellt wird von ehrenamtlich engagierten Ärztinnen und Ärzten und auch einige Handlungsempfehlungen. Das ganz grob gesagt. Ja.
Wir würden gerne ganz am Anfang mal starten. Wie kam es zu diesem Projekt und was war die Idee hinter diesem Projekt?
Also die Idee hat eigentlich 3 große Säulen. Also einmal war natürlich die Pandemie. Das ist ganz klar. Wir haben gesehen, dass wir in Deutschland viel zu wenig medizinische Daten erheben beziehungsweise auf Daten zurückgreifen müssen, die aus dem Ausland kommen, um politische, strategische Entscheidungen zu treffen. Und dass es einen Diskurs irgendwie gibt, auch gerade in Deutschland, dass medizinische Daten was Schlechtes sind oder es schlimm ist oder schwierig ist, diese zu erheben und mit diesen zu arbeiten. Das habe ich nicht verstanden, auch aus dem einen Grund, weil ich promovierte Soziologin bin, sprich ich habe mich mit Plattformen und Datenbanken und deren Nutzung auseinandergesetzt. In unserem heutigen Zeitalter ist es einfach so, dass jeder Plattformen und Datenbanken nutzt und dass wir wissen, dass Daten erhoben werden, leider ja auch oft negativ, wie wir es dann ja mit Cambridge Analytica-Skandalen und so weiter gesehen haben. Aber was passiert eigentlich, wenn man Daten erhebt und sie zu was Gutem verwendet und für was Gutes nutzt? Weil Daten werden den ganzen Tag erhoben. Und das war die zweite Säule. Und die dritte Säule war die, dass es ganz spannende Produkte und Datenbanken und Plattformen überall in der Welt zu scheinen gibt. Also ganz innovative, die gerade eben Ärzten und Pflegepersonal helfen und Betroffenen helfen, aber dass wir hier in Deutschland ein bisschen dahinterherhinken. Und da haben wir unglaublich spannende Projekte eben vor der Pandemie in Pakistan gesehen. Und all diese 3 Säulen haben wir dann zusammengefügt und haben gesagt, so, wenn es jetzt etwas für eine neue, komplexe Krankheit gibt, und das schien ja Long-Covid damals schon zu sein, also wir haben angefangen mit der Recherche ungefähr Ende 2020, da hieß es gerade erst Long-Covid, also euch ist es ja bewusst, dass das von den Patienten entwickelt wurde, dieser Begriff, also Hashtag Long-Covid kam von Twitter, dass es sozusagen Symptomatiken sind, die nach einer Corona-Erkrankung einfach noch nicht weggegangen sind. Wir haben aber dann auch eben schon Studien gesehen aus Wuhan, auch schon Ende 2020, die sich mit Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion auseinandersetzten und wo man gesehen hatte, dass da wirklich zahlreiche Symptome sind, die nach so einer Corona-Erkrankung da sein können, die vorherrschen können und die Leute belasten. Und dann haben wir gesagt, es kann ja nicht angehen, dass wir jetzt erneut nach gerade der Pandemie jetzt nicht auch für dieses Krankheitsbild oder für neue Krankheitsbilder nicht wirklich eine aktive Lösung haben. Wir haben gesagt, Leute, jetzt müssen wir hier eine Datenbank, eine Plattform entwickeln, wo eben medizinische Daten erhoben werden zur Ursachenforschung, Therapieentwicklung, aber wo eben auch gerade Betroffenen und Ärzten geholfen werden kann und Pflegepersonal. Lange Antwort, aber es war so.
Und wie seid ihr dann vorgegangen? Weil ihr arbeitet ja auch mit Ärztinnen zusammen.
Korrekt. Also das Grundteam bestand eben aus meinen Schwestern, die alle auch beide Wissenschaftlerinnen sind, auch Promovierende an der LMU. Wir haben dann sehr schnell ein Team aus Strategen, Wirtschaftsentscheidern, aber eben auch Medizinern zusammengeholt, gerade auch aus der Hausarzt- und Hausarztpraxen und Facharztpraxen. Und haben sie gefragt, was braucht ihr eigentlich? Mit was müsst ihr arbeiten? Was sind eure heutigen Probleme und wie können wir euch helfen? Und ein Hauptproblem ist ja, dass euch auch allen bekannt ist, ein Hausarzt hat 15 Minuten Zeit für einen Patienten, indem er eine Anamnese stellen kann, eine Diagnose stellen kann und eine Therapie empfiehlt. Und dann muss die Person abgearbeitet worden sein. Also dann muss es fertig sein. Das heißt, der Zeitaufwand war einfach ein riesiges Ding. Und bei Long-Covid oder überhaupt bei komplexen Krankheitsbildern ist es so, dass eine Anamnese mehrere Minuten, wenn nicht Stunden dauern kann. Und dann haben wir gesagt, okay, lasst uns für dieses wirklich komplexe Long-Covid-Thema einen medizinischen Fragebogen gemeinsam entwickeln, der auch, was du eben angesprochen hattest, erstmal alle Symptome aufschreibt. Weil als wir angefangen haben, Ende 2020, wusste man nicht, sind es 100 Symptome, sind es 200 Symptome, 210 Symptome, was ist es eigentlich, wie sind die Vorerkrankungen, was ist das psychosoziale Profil dahinter, all diese Punkte. Und dann haben wir eben mit den Medizinern und Wissenschaftlern erstmal diesen medizinischen Fragebogen entwickelt, um eine Datenerhebung überhaupt erstmal möglich zu machen. Das war der allererste Schritt. Und der zweite Schritt war dann, dass uns ganz, ganz wichtig war, eben auch aus meiner Forschung heraus, dass wir in Deutschland einen Datenschutz haben, den wir unbedingt auch aufrechterhalten wollen. Und wir wollten unbedingt eine Datenbank und Plattform bauen, die all diesen Datenschutzregeln folgt, aber mit denen man dann trotzdem Daten so erheben kann, dass dann anonymisiert mit diesen gearbeitet werden kann und die Daten der Forschung zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, das war das, was wir gemeinsam dann aufgebaut haben.
Du hast jetzt ja schon die Daten angesprochen. Wenn man betroffen ist, wie registriert man sich denn eigentlich bei euch? Was muss man da genau machen?
Genau. Wir nennen unsere Betroffenen Heroes, also unsere Long-Covid-Heroes. Was man machen kann, ist, dass man, wie gesagt, sich als Long-Covid-Hero bei uns beispielsweise registriert. Man kommt relativ schnell nach kurzen Anfangsfragen wirklich auf diesen sehr detaillierten medizinischen Fragebogen und den kann man dann entsprechend ausfüllen. Und was sich jetzt in den letzten 2 Jahren eben schon entwickelt hat, die es uns gibt, ist, dass man eben nach Ausfüllen des Fragebogens einen Health Compass erhält. Also sprich, dass für den behandelnden Arzt diese digitale Anamnese ausgewertet wird, dass dieser eine komplette Analyse des Fragebogens erhält und dass somit dann ein Betroffener, ein Hero, mit dieser kompakten Information, mit einem Kompass in die Hausarztpraxis zurückgehen kann und sagen kann, pass mal auf, hier hat schon mal jemand drauf geguckt, es könnte in die Richtung Long-Covid gehen. Könntest du jetzt bitte schauen, ob wir hier auf dem gleichen Feld sind?
Was für Punkte fragt ihr in eurem Fragebogen unter anderem ab, dass man vielleicht mal so einen kleinen Eindruck bekommt?
Wie gesagt, ist sehr detailreich. Wir beginnen erstmal mit ganz normalen Angaben zur Größe, schwanger, ja, nein, all diese ganzen persönlichen Fragen, damit wir auch eben BMI, also diese Dinge für die Ärzte entsprechend aufbereiten können. Dann geht es in die Corona-Erkrankung an sich, also die Viruserkrankung. Wie hat die stattgefunden? Wie hat man sich gefühlt? Wie lange war man krank? Hat man sich entsprechend krank schreiben lassen etc. pp. Und dann geht's schon relativ intensiv und detailliert in die Long-Covid-Symptome oder die anhaltenden Symptome, die man nach einer Corona-Erkrankung hat. Die kann man bei uns entsprechend mit Schwere angeben. Also wir arbeiten da mit Likert-Skalen, damit das eben alles dann ausgewertet werden kann. Die Betroffenen, unsere Heroes, können die Symptome noch weiter beschreiben in Textfeldern, weitere Symptome hinzufügen. Also es ist wirklich für die Betroffenen aufgearbeitet worden. Dann geht's in die medizinische Vorgeschichte. Also welche Vorerkrankungen herrschten vor? Welche Medikamente werden genommen? Und dann eben auch so ein bisschen psychosoziale Analyse. In welchem familiären Umfeld befindet sich? Also eigentlich alles, was ein Hausarzt braucht und was ein Hausarzt abfragt, aber eben kompakt zusammengesetzt und dann eben digital, als sozusagen wie eine digitale Betroffenenakte für den Arzt vorgelegt.
Am 25. und 26. Oktober findet wieder der MAIC, der Kongress der außerklinischen Intensivversorgung in München statt. Tickets bekommt ihr ab sofort unter www.maic-online.org/tickets-buchen. Nutzt die Chance, um euch zu vernetzen, zu diskutieren und um an Fachvorträgen, Gesprächsrunden, Deep Dive Sessions und Workshops rund um die Intensivpflege teilzunehmen.
Erstmalig wird es in diesem Jahr auch ein Rechtssymposium geben. Ein weiteres Highlight ist die Mike Party am Freitagabend. Übrigens, Menschen mit intensivpflegerischen Bedarfen und eine Begleitperson haben freien Eintritt.
Wir werden mit dabei sein. Ihr auch?
Also es ist natürlich eine große Menge an sensiblen Daten, du hast eben schon gesagt. Datenschutz ist bei euch auch ein wichtiges Thema. Wenn ich quasi den Fragebogen ausfülle und vielleicht so ein bisschen unsicher bin, okay, im Internet all solche privaten Dinge zu teilen, was macht ihr denn aktiv, damit diese Daten quasi sicher sind? Beziehungsweise wie werden die bei euch verarbeitet? An wen gehen die? Wer hat da überhaupt drauf Zugriff? Erklär mal kurz.
Also bevor wir angefangen haben, wir sind ja online gegangen im Januar 21, haben wir fast 2 Jahre Datenbank aufgebaut und eben den Datenschutz perfekt zu machen. Also wenn man jetzt infrastrukturell spricht, wir haben eine komplett deutsche Datenbank. Es ist alles auf unseren Servern bei uns in München. Es ist eine komplett deutsche Infrastruktur. Wenn man dann direkt in die Daten selbst reingehen möchte, sie sind komplett anonymisiert. Das heißt, alle personenbezogenen Daten sind komplett von den medizinischen Daten getrennt. Das heißt, wenn du vorher dich registriert hast mit deinem GMX-Account, wo dann vielleicht drinsteht Sonnenblume XY, ist das komplett getrennt von den danach folgenden medizinischen Daten. Das heißt, egal wer sich die medizinischen Daten anschaut, wird niemals einen Rückschluss ziehen können darauf, wer du als Person explizit bist. Und das war sozusagen das ganz Wichtige, dass diese beiden Datenstränge komplett voneinander getrennt sind. Wenn du fragst, wer auf die medizinischen Daten Einsicht hat, dann sind es die Ärzte und die Wissenschaftler und die Analysten. Aber wie gesagt, komplett anonymisiert. Wir haben, wie gesagt, jetzt etwas über 14.000 Heroes übrigens schon bei uns. Also 13.500 Long-Covid-Betroffene und ungefähr 500 MECFS-Betroffene. Da können wir nachher vielleicht auch noch was dazu sagen. Und wir wachsen wirklich monatlich weiter und es ist irre, was wir da einfach für eine Masse von Personen haben. Also wir hatten gedacht damals, als wir gestartet sind, das ist halt auch eine ganz süße Information, es wäre toll, wenn wir in einem Jahr 1.000 Betroffene oder 1.000 Fragebögen hätten, weil wir dann eben in Richtung Studie gehen können, repräsentative Studie. Und ich saß mit meinen Schwestern am Loungeabend, wirklich an unserem Küchentisch. Wir haben auf Lounge gedrückt und wir hatten in 24 Stunden 1.000 Anmeldungen.
Innerhalb von 24 Stunden?
In 24 Stunden. Und meine Schwestern und ich, wir saßen da in so Jogginghose, völlig fertig mit unseren Handys und unseren Laptops. Da gibt's Fotos, die könnt ihr euch nie vorstellen. Weil wir gedacht haben, naja, 4, 5, 6 Leute oder so machen mit. Aber wir haben ja ganz tolle medizinische Botschafter, die euch ja auch alle im Begriff sind. Wie zum Beispiel Franziska Böhler, ja auch ganz aktiv in der Pflege. Und man hat einfach gesehen, Leute, das wird gebraucht.
Der Bedarf da.
Der Bedarf ist da.
Ja, jetzt ist es ja noch so, also bei Anna und mir war es so, wir haben Corona jetzt nochmal im November gehabt. Mhm. Das heißt, Leute bekommen jetzt auch noch das erste Mal Corona.
Ja.
Wenn man dann quasi nach der Erkrankung das Gefühl hat, okay, vielleicht habe ich Long-Covid.
Ja.
Was würdest du sagen, wären so die ersten Schritte, die man da unternehmen sollte, wenn man so einen Verdacht hat?
Also wenn wir jetzt ganz wissenschaftlich und ganz medizinisch sprechen, ist es ja so, dass man Long-Covid erst ab 3 Monaten nach einer Corona-Infektion diagnostizieren kann. Auch das ist ja noch ein bisschen komplizierter. Also das heißt, wenn du dich nach einer Corona-Infektion erstmal so ein paar Tage schlapp fühlst, ein paar Wochen schlapp fühlst, das kann nach einer Viruserkrankung sein, so ist es leider. Ab 3 Monaten sollte man schauen, was kann es sein, kann eben entsprechend zum Hausarzt gehen. Ich würde euch natürlich empfehlen, zu uns zu kommen, zu Health for Future und sich den Fragebogen anzuschauen. Weil was man auch bei einer digitalen Anamnese, also sprich, wenn ein Betroffener die Dinge reinschreibt und über die Dinge nachdenkt, auch merkt, ist, ach krass, das sind ja Symptome, die habe ich verdrängt. Oder geht es mir wirklich so schlecht, wenn man mit so Likert-Skalen arbeitet, also von 0 bis 5, ist es jetzt wirklich meine Kopfschmerzen? Sind die jetzt eine 5 oder sind das irgendwie, keine Ahnung, geht es mir immer ein bisschen schwummerig? Habe ich immer Konzentrationsstörungen oder Wortfindungsschwierigkeiten, all diese Dinge? Das merkt man mit so einem Fragebogen auch persönlich sehr schnell. Und deswegen sind wir bei Health for Future und ist unser Health Compass so eine erste Anlaufstelle, glaube ich, um sich ein bisschen zu vergewissern und dann natürlich auch informieren. Also auch bei uns ist es ja so, was gibt es vielleicht für Symptomlinderungsmaßnahmen, bei welchen Symptomen, was kann man eventuell schon tun? Und dann gibt es ja auch verschiedene Gruppen, wenn du mit Betroffenen sprechen möchtest etc., mit dem man sich austauschen kann. Also von da gibt es ja dann sehr, sehr viele Möglichkeiten, je nachdem, was jeder individuell haben möchte.
Okay, also ich denke mal, erstmal diese aktive Auseinandersetzung Korrekt. Mit den Symptomen und sich Genau. bewusst machen und hinsetzen und aufschreiben. Mhm.
Dass man es auch sieht, also bei uns hast du eben auch die Möglichkeit, wir erheben die Daten ja nicht nur einmal, sondern alle 6 Monate. Das heißt, du hast dann auch die Möglichkeit, nach 6 Monaten zu sehen, sag mal, hat sich da jetzt was verändert? Geht es mir besser, geht es mir schlechter? Was hilft mir gar nicht? Und das sind natürlich so Punkte, die sind bei so einer chronifizierten Erkrankung oder einer Erkrankung, die chronisch sein kann oder könnte, einfach wichtig zu beobachten.
Sind euch denn Faktoren bekannt, die Long-Covid begünstigen können?
So pauschalisiert kann man das gar nicht sagen. Was ich sagen kann, ist, dass bei den 14.000 Personen, die bei uns sind, und das ist auch natürlich klar, ihr dürft nicht vergessen, Health for Future ist nicht die erste Anlaufstelle. Also es gibt es gibt gute Ambulanzen, es gibt Sprechstunden etc. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, die sind schon echt durch einiges durch. Also die haben auch schon viele Ärztemarathon hinter sich, waren schon bei einigen Rehas etc. Das heißt, die kommen dann, wenn sie dann zu uns kommen, sind sie schon ziemlich müde und fertig mit dem ganzen System. Was wir aber bei uns ganz klar sehen, ist, dass die Personen, die an Long-Covid leiden, sind jung, waren super fit vorher, sind zwischen 35 und 45, hatten keine chronischen Erkrankungen vorher. Also es ist wirklich jetzt nicht, wo man sagt, aber wenn du vorher schon eben krank warst, dass du jetzt auch noch an Long-Covid leidest, nein. Also das kann ich so nicht bestätigen. Klar, einige Vorerkrankungen können Long-Covid begünstigen, aber wir sehen bei uns in der Datenbasis, dass es sehr, sehr viele junge Menschen sind, die vorher gar nichts hatten.
Das ist interessant, ne? Weil bei den Impfungen wurde ja auch immer sehr großen Wert darauf gelegt, dass die Älteren sich vor allem impfen lassen, ne? Und mehrfach impfen lassen. Und bei den Jüngeren eher, also die sollten sich natürlich auch impfen lassen, aber die Älteren standen ja immer so sehr im Fokus, ne? Und wenn du jetzt sagst, eher die Jüngeren sind betroffen und vor allem ohne Vorerkrankung, ja, interessante Info.
Aber das ist auch ein spannender Punkt, den ich eben vergessen hatte zu erzählen. Bei uns im medizinischen Fragebogen werden noch alle Impfungen abgefragt. Mhm. Also wir schauen uns auch alle, also auch mit welchen Impfstoffen wurde geimpft, wann wurde geimpft, in welchen Abständen wurde geimpft, weil wir auch da eventuell, aber da haben wir jetzt noch keine Erkenntnisse, aber dass man da eben auch vielleicht Korrelationen sehen kann oder Bezugspunkte sehen kann, wann war die Corona-Erkrankung, wann war eine Impfung, wie kann man da was zusammenführen, ja oder nein? Also das ist ein ganz wichtiger Punkt auch bei uns in der Analyse.
Wenn man jetzt als Betroffener ein Jahr lang oder länger schon diese Symptome hat, ist dann da eine Therapie überhaupt noch heilbringend sozusagen?
Also die Problematik ja momentan bei Long-Covid ist ja die, es gibt noch keine Heilung. Es gibt nur Symptomlinderungsmaßnahmen, sprich, wenn eine Diagnose oder ein Long-Covid festgestellt wurde, was ja auch besonders kompliziert ist, es ist eine reine Differentialdiagnose, dann kann man nur die Symptome lindern. Aber, und das ist auch etwas, was wir gemacht haben, weil, wie gesagt, als wir gestartet sind, haben wir gedacht, einmal erheben und das war's. Jetzt begleiten wir die Leute seit 2 Jahren. Und weil es eben nicht wirklich was gibt, haben wir jetzt auch angefangen, eben Symptomlinderungsmaßnahmen anhand der Daten und mit unseren Ärzten und Wissenschaftlern zusammen zu entwickeln. Und da haben wir jetzt auch eine eigene Reihe, die nennt sich Helping Heroes, wo wir eben versuchen, für die einzelnen Symptomgruppen Angebote zu machen. Und da gibt es eben Dinge wie jetzt unser Pacing-Tagebuch, das es schon als E-Book und als Book gibt und jetzt auch als Pacing-App. Kommt jetzt bald raus, interaktiv, total cool. und die hilft gerade auch eben nach Monaten, weil es eben ja diese Fatigue, diese Müdigkeit, Konzentrationsstörungen etc. Man erlernt einfach mit diesen neuen oder Symptomen, mit der neuen Alltagsenergie umzugehen. Und deswegen, ja, man kann was tun. Und wir sind dran zu helfen. Also wir entwickeln wirklich Produkte mit den Daten, um den Leuten zu helfen, unseren Heroes zu helfen. Aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Und es gibt noch nicht die eine Heilung, noch nicht das eine Medikament, nicht die eine Tablette, die alle der 200 Symptome und der zahlreichen Gruppen irgendwie abdecken kann.
Okay. Jetzt hast du gerade das Tagebuch erwähnt. Das hätten wir auch. Dazu hätten wir auch noch eine Frage gehabt. Gerne. Was war denn da der Grundgedanke dahinter? Hast du ja schon kurz angerissen. Und wie kann man sich das vorstellen? Also wie kann es helfen?
Also wie gesagt, das kam auch auf uns zu, weil wir hatten dann plötzlich Tausende von Betroffenen bei uns und diese wurden dann, auch nachdem sie beispielsweise diagnostiziert wurden, auch mit einem Post-Covid-Zustand, in Rehas geschickt, da wusste aber die Leute nicht so richtig, mit ihnen anzufangen etc. pp. Das heißt, wir sind dann in die Literatur gegangen, nochmal in die Quellenanalyse, haben geschaut, was geht denn bei chronischer Fatigue oder was ist denn bei dieser Müdigkeit, was kann man da tun? Die Pacing-Therapie gibt es seit Jahrzehnten, das ist überhaupt nichts Neues. Was uns aber sehr verwundert hat, sowohl Hausärzte als auch Rehas empfehlen das, dass man das Pacing erlernt, dass man als Betroffene selber Pacing durchführt. Es gab aber kein einheitliches oder strukturelles Pacing-Tagebuch. Also es geht eben darum, dass du als Betroffener deine neuen Energiegrenzen kennenlernst, dass du deinen Alltag neu gestalten kannst, eben auch an deinen Aktivitäten entsprechend, damit du nicht in Crash verfällst, also sprich, damit du nicht über den Tag deine Symptome sich verschlechtern. Das ist so grob gesprochen. Aber wie gesagt, es gab kein einheitliches Tagebuch und eben auch nichts Auswertbares für den Arzt. Und dann sind wir wieder zurückgegangen an den Schreibtisch und gesagt, so, unsere lieben Ärzte, was braucht ihr eigentlich? Also welche Informationen braucht ihr, wenn jemand 12 Wochen gepaced hat, also ungefähr die 3 Monate? Welche Informationen sind für euch denn wertvoll für die weitere Therapie? Was kann euch helfen in den neuen Übungen? Mit was könnt ihr arbeiten? Und dann haben wir eben mit den Betroffenen gemeinsam und mit den Ärzten dieses Pacing-Tagebuch entwickelt. Das war auch 6 Monate schon online bei uns im Profil. Das heißt, da haben wir unglaublich viel mit den Leuten nochmal Feedback bekommen, haben uns gesagt, was sie mehr brauchen, was sie gut gefällt, was ihnen nicht gefällt. Daraus ist dann das Buch geworden, was es jetzt seit September letzten Jahres gibt. Und von Anfang an wollten wir eine App. Und deswegen haben wir seitdem entwickelt mit unseren großartigen Entwicklern und Programmierern, um eben dieses Digitale, wir sind ein rein digitales Unternehmen, natürlich auch den Betroffenen zur Verfügung zu stellen. Aber es ist wirklich Step by Step bei uns, weil wir fallen wirklich, wie gesagt, am Anfang war die Idee, wir wollen mal Daten erheben, 1000 wären gut. Und jetzt sind wir eine komplette Plattform, mit Betroffenen arbeiten wir, mit den Ärzten arbeiten wir und entwickeln die ganze Zeit an neuen Symptomlinderungsmaßnahmen, wie jetzt eben dem Pacing-Tagebuch. Hätte ich nie gedacht.
So schön, dass ihr einfach bei der Entwicklung alle mitnehmt, ne?
Ganz wichtig.
Betroffene, aber auch die Ärztinnen, dass alle mitreden können und genau das Produkt rauskommt, was sie brauchen.
Es ist ganz, ganz wichtig, weil ich verstehe auch, also es wird ja oft gebasht über Hausärzte oder Ärzte, die nicht gern digital arbeiten. Quatsch, die würden das super gerne machen. Alles, was ihnen hilft, oder auch Pflegekräfte, alles, was ihnen hilft in ihrer täglichen Arbeit, super. Aber dadurch, dass ja niemand oder oft sie nicht gefragt wurden, was sie eigentlich den ganzen Tag machen und wie sie, mit welchen Geräten sie arbeiten, in Anführungsstrichen, was ihnen jetzt helfen würde, wird sozusagen an ihnen vorbei designt, programmiert etc. Und das wollten wir von Anfang an nicht. Deswegen, also es ist auch bei Health for Future das Allerwichtigste, dieses interdisziplinäre Team, dieser interdisziplinäre Austausch, deswegen auch Plattform mit Ärzten, mit Betroffenen, mit Wissenschaft, alle zusammen an einem Tisch.
Ja, perfekt. Das kennt man ja auch aus anderen Bereichen, dass dann über die Köpfe hinweg entschieden wird und die Betroffenen einfach nicht gefragt werden. Und am Ende stehst du dann mit einem Produkt da, das ja vielleicht gut gewesen sei oder hätte gut sein können. Und am Ende kann man es aber gar nicht im Alltag gebrauchen. Theorie super, Praxis schlecht.
Geht gar nicht. Aber deswegen, wie gesagt, war auch das Pacing-Tagebuch erst 6 Monate in den Profilen der Leute. Weil wir sehen wollten, ist es das, was ihr braucht? Könnt ihr damit arbeiten? Hilft das? Und dann, wie gesagt, gibt es ja nochmal ganz viele an. Also zum Beispiel bei Kindern ist es schwieriger, mit so einem Pacing-Tagebuch zu arbeiten. Die können damit gar nichts anfangen. Also deswegen, man muss halt auch schauen, mit wem arbeitet man und wer kann wie welche Rückmeldung geben. Aber ohne unsere Heroes geht gar nichts.
Du hast gerade von dir aus schon das Thema Kinder angesprochen.
Oh ja.
Das wäre auch so ein Bereich, der uns jetzt mal interessiert hätte. Was habt ihr an Erfahrungen von Long-Covid bei Kindern gemacht?
Also es ist hochkomplex. Noch mal komplexer als die Diagnose also das Post-Covid-Syndrom bei Erwachsenen. Heißt aber nicht, dass auch nicht Kinder an Long-Covid leiden können. Also auch die Community hat sehr schnell zu uns zurückgespielt. Leute, bitte macht den Fragebogen auch so, dass ich meine Tochter für meinen Sohn, für mein Kind das ausfüllen kann. Dem sind wir auch sofort nachgekommen. Also haben auch einen Fragebogen nur für Kinder entwickelt und haben eben unser Team mit Kinderärzten und Lungenspezialisten für Kinder beispielsweise erweitert. Das war ein riesiger und ganz wichtiger Schritt. Wie gesagt, Diagnose hochkomplex und auch dann die Therapiebegleitung hochkomplex. Weil wie gesagt, du kannst keinem 16-jährigen Kind sagen, schreib mal hier ein Tagebuch. Das schaut dich an wie blöd. Das heißt, man muss da mit Smartwatches arbeiten. Man muss da eben sehr digital mit ihnen umgehen und etc. Wir haben jetzt etwas mehr als 600 Kinder bei uns, die wir begleiten. Und wie gesagt, ohne das perfekte Facharztteam der Kinder- und Jugendärzte könnten wir da gar nichts machen. Also die alles auf dem Feld.
Gab es da irgendwie, wo ihr sagt, ja, das waren besondere Unterschiede im Vergleich zur Erkrankung mit den Erwachsenen, wo ihr vielleicht Sachen bemerkt habt, die laufen bei Kindern eher anders ab als bei den Erwachsenen, bei den Daten, die wir da gesammelt haben?
Also was man bei den Kindern sieht, sie möchten, also wie kann man das am besten formulieren, sie erkennen gar nicht, dass sie krank sind. Also sie wollen nicht krank sein und deswegen kommunizieren sie ganz oft Symptome gar nicht, weil sie wollen ja gar nicht krank sein. Das heißt, es ist super schwierig rauszufinden, ist denn ein Kind wirklich, hat es starke Kopfschmerzen, hat es diese Müdigkeitserscheinungen etc. pp., weil sie selber das nicht so gut kommunizieren können. Das heißt, da läuft unglaublich viel über die Familien, also über die Eltern, die sagen, mein Kind ist nicht mehr so fit wie früher, mein Kind bolzt nicht mehr so wie früher, in der Schule kann sich nicht mehr richtig konzentriert werden. Also das ist ein schwieriges Thema oder das ist kompliziert. Und was auch eben kompliziert ist, ist dann eben Kindern beispielsweise Pacings beizubringen. Also zu sagen, du kannst nicht mehr 2 Stunden Fußballtraining machen, sondern du musst schauen, wie geht's dir heute? Wie sind deine Energielevel? Was können wir aktiv tun? Ja, erklär das mal einem 14-Jährigen.
Stimmt. Stimmt mir sehr schwierig vor. Genau. Und dann kommt ja auch noch das Thema hinzu bei Kleinkindern, dass man manchmal gar nicht weiß, hatte das Kleinkind überhaupt Corona?
Genau.
Ne? Also das geht ja, in den Kitas geht ja so viel rum. Und dann stecken sie es ja auch sehr gut weg meistens. Ja.
Eben.
Kann es also auch einfach nur eine normale Erkältung gewesen sein und genau. Du wusstest gar nicht, dass es Corona ist und welcher Zeitraum seitdem schon vergangen ist.
Ne? Korrekt, korrekt. Ja.
Was mich vielleicht noch interessieren würde, wäre so ein bisschen bei den Symptomen. Mhm. Man weiß ja nie so genau, kommt es denn jetzt auch wirklich von Corona? Kommt es vielleicht nicht durch was anderes? Vielleicht hatte ich auch einfach eine Grippe vor 2 Wochen und vielleicht ist es das doch. Habt ihr da irgendwelche Erkenntnisse gewinnen können, wo man sagen kann, gibt es da irgendwie Zusammenhänge zwischen bestimmten Symptomen und einer Corona-Erkrankung oder anderen Faktoren?
Also du hast natürlich recht. Das, was wir jetzt an Symptomatiken sehen bei Long-Covid, also sprich anhaltende Symptome nach einer Viruserkrankung, kennen wir schon länger. Das ist das, was man auch als unter ME/CFS versteht, sprich nach einer Viruserkrankung lang anhaltende Symptome, die den Alltag der Personen stark beeinträchtigen. Also von neurologischen Problemen bis über pneumische und kardiologische, das kennen wir schon, das gibt es. Bei Long-Covid ist es eben so, dass der Auslöser Corona zu sein scheint und dass wir dadurch, dass viele von uns ja die PCR-Tests etc. gemacht haben, dass wir da Daten haben, um eben zu sagen können, hier war der Starting Point. Und dann gehen die Symptome da eben damit einher. Aber es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, dass die Müdigkeit rein von Corona kommt. Oder es ist schwierig zu sagen. Aber was natürlich auffällig ist, ist, wenn eine vorher, was wir eben besprochen haben, komplett fitte Person jetzt plötzlich sich weder konzentrieren kann, noch irgendwie seinen normalen Sport machen kann, noch im Arbeitsumfeld arbeiten kann, dann wissen wir, da ist irgendwas falsch. Und deswegen machen wir das, was wir tun, weil wir hoffen, dass wir da eben mehr Licht ins Dunkel bringen können.
Wir haben ja schon ausführlich über euren Fragebogen, also den Health Compass, geredet. Wenn man jetzt quasi von euch Feedback bekommen hat oder Handlungsempfehlungen oder vielleicht eine Diagnoseempfehlung bekommen hat und damit zu seinem Hausarzt geht, habt ihr da schon mal Rückmeldungen bekommen? Wird das von den Hausärzten gut aufgenommen oder gab es auch schon mal so jemanden, der gesagt hat, so, nee?
Also witzigerweise nur positiv bis jetzt. Also vielleicht haben sich die Ärzte einfach noch nicht bei mir gemeldet. Nein, also was ganz, ganz toll ist und das ist ja auch das, was den Ärzten Spaß macht, sie sehen es auf einen Blick. Und es ist eine reine Empfehlung und es ist eine reine, ein Kompass. Also es zeigt dir eine Richtung und es gibt dem Hausarzt eine Wut oder beziehungsweise eine Flut an Informationen und Daten, die für sie aufbereitet wurden. Das heißt, mit diesen Informationen können sie halt dann sagen, okay, pass mal auf, jetzt sehe ich das hier, jetzt habe ich das verstanden, das ist das komplette holistische Bild. Jetzt kann ich in die und die Untersuchung gehen und eben meine entsprechende Diagnostik fahren. Und das ist eben für die Hausärzte unglaublich entlastend, dass man eben sagen kann, okay, cool, hier hat sich das jemand angeschaut. Es wurde verglichen, das ist ja ganz wichtig bei unserem Health Compass, es wurde ja mit 14.000 anderen Fragebögen verglichen. Diese Datenmenge, diese Informationen, die gibt es nicht, europaweit nicht. Das heißt, da hat mal jemand drauf geschaut, das wurde mal verglichen. Das heißt, die Hausärzte freuen sich, dass sie mit etwas arbeiten können und sich halt auf das konzentrieren können, was sie wollen, nämlich die Diagnose und dann die Therapieempfehlung und die digitale Anamnese, die manche unserer Betroffenen brauchen 1,5 Stunden, um den Fragebogen und alles dazu, also die Befunde hochzuladen, all das Zeug. Wenn das der Hausarzt innerhalb von 3 Minuten sehen kann, der ist uns dankbar, also freut sich darüber.
Die meisten Hausärzte haben wahrscheinlich auch gar nicht die Zeit, sich so intensiv in dem Thema Long-Covid vorzubilden. Oder
das ist genau der Punkt. Ja. Das ist genau der Punkt. Wie sollen sie das Krankheitsbild denn jetzt auch noch erlernen? Und deswegen, sie informieren sich alle. Sie wissen auch, dass es diese Krankheit gibt oder auf jeden Fall die meisten. Aber wenn ihnen eben jemand sagt, bei diesem hochkomplexen Krankheitsbild, schau mal, es könnte in diese Richtung gehen, das hilft einfach ungemein. Und das ist genau das, was wir aufgebaut haben.
Es ist denn so, ihr arbeitet ja mit einigen Ärztinnen zusammen, die auch über die Zeit wahrscheinlich viel, viel, viel über Long-Covid dazugelernt haben, natürlich, wie ihr ja auch. Mhm. Geben die denn vielleicht auch anderen Ärztinnen Schulungen in dem Bereich? Oder
also Schulungen offiziell noch nicht, aber was wir bei uns haben auf der Plattform ist dieser interdisziplinäre Wissensaustausch und die Diskussion. Also unsere Ärzte treffen sich auch, diskutieren untereinander. Wie gesagt, wir haben alle Fachdisziplinen bei uns. Also was auch zum Beispiel erst Monate in unser Projekt kam, war Frauenärztinnen. Ganz wichtig, also weil es auch ganz viele Hormonverschiebungen gab. Das heißt also ein interdisziplinäres Potpourri an Ärzten, die mit uns zusammenarbeiten. Und ja, die transferieren ihr Wissen, die diskutieren und sagen, wo stehst du, wo stehst du? Und da helfen unsere Daten eben, um Evidenzen weiter vorantreiben zu können oder zu helfen.
Ist dir ein Fall bekannt, wo es vielleicht einen Arzt gab, der informierter war über Long-Covid, der seinen eigenen Standpunkt hatte, dann euren Health-Kompass vorliegen hatte und dann gedacht hat, ich sehe das anders, jetzt weiß ich gar nicht genau, wie ich handeln soll?
Nee, nicht. Aber auch das ist sehr wichtig. Also das wäre ja super, weil wir sagen nicht, der Health Compass ist das einzig Wahre, sondern wir haben den Health Compass jetzt nach bestem Wissen, nach den besten wissenschaftlichen Erkenntnissen, nach den medizinischen Erkenntnissen aufgebaut, aber wir entwickeln die ganze Zeit weiter. Das heißt, wenn ein Arzt da steht und sagt, pass mal auf, das ist Quatsch, sehe ich ganz anders oder hast du das und das, habt ihr das und das nicht auch into account genommen, dann sind wir mehr als offen, diese Informationen zu bekommen, weil wir entwickeln die ganze Zeit. Es ist bei uns nichts Festes. Es soll einfach helfen. Und wenn eben ein Arzt sagt, sehe ich gar nicht, dann schauen wir uns das an und besprechen es eben mit den anderen Ärzten und erheben dazu wieder Daten, weil das ist ja das Spannende, dass wir eben nicht nur Hypothesen aufstellen können, sondern sie dann eben auch belegen können mit Daten.
Ja, nochmal zum Health Compass. Ihr habt ja, glaube ich, in der Anfangszeit war der ja quasi kostenfrei.
Korrekt.
Inzwischen habt ihr ja eine Gebühr, so eine kleine, wahrscheinlich Bearbeitungsgebühr oder so erhoben. Wie kam es dazu und warum habt ihr euch dazu entschieden?
Es war am Anfang kostenfrei, weil wir ja nicht wussten, wo wir hinkommen. Wir wussten ja auch nicht, werden wir je in der Lage sein, ein Produkt zur Verfügung zu stellen. Wir hatten ja überhaupt keine Ahnung. Wie gesagt, habe ich jetzt schon zweimal erzählt. Wir waren völlig überfordert, dass überhaupt so viele Tausende von Menschen mitgemacht haben. Jetzt ist es so, dass wir über 14.000 Health Compasses ja schon ausgestellt haben. Das heißt, es gibt ein Team von Analysten und Wissenschaftlern, die die ganze Zeit die Daten analysieren, die nach Mustern suchen, die versuchen, Korrelationen herzustellen. Wir haben Kooperationen mit Universitäten, die mit den Daten arbeiten, etc. Das kann man nicht, an irgendeinem Punkt kann man es nicht mehr kostenfrei machen. Und wir haben viele Gespräche geführt und immer noch. Also wir sind in vielen Forschungsanträgen drin und wir haben mit vielen Krankenkassen gesprochen. Aber das sind einfach Dinge, die lange brauchen, aber gleichzeitig und auch ganz positiv sind. Also die auch bestimmt alle klappen werden. Aber gleichzeitig brauchen die Betroffenen ja jetzt und heute Hilfe. Mhm. Und deswegen haben wir dann eben jetzt selber Produkte entwickelt und die kosten jetzt ein bisschen was, damit wir auch, ja, Health for Future am Leben halten können.
Ja, klar, natürlich mit dem Moment, wo man quasi sagt, wir nehmen dafür Geld, entsteht natürlich auch bei euren Patienten, ne, auch so eine gewisse Erwartungshaltung, gehe ich davon aus. Ich habe jetzt dafür 35 Euro bezahlt, glaube ich. Ne? Mhm. Wie lange ist denn da die Bearbeitungsdauer? Hast du das Gefühl, dass quasi ab dem Zeitpunkt, wo ihr dafür was genommen habt, die Ansprüche gestiegen sind und die Leute eher so nachhaken, so wo bleibt meine Diagnoseempfehlung? Oder was kann man, wenn man bei euch das quasi dann bestellt bzw. ausfüllt, wie lange dauert das Ganze und habt ihr da irgendwie schon mal Feedback bekommen zu?
Also gar nicht, es wird ganz positiv aufgenommen. Wir sind auch in 48 Stunden, also wenn du einen Long-Covid-Fragebogen machst, ist der in 48 Stunden ausgewertet. Das heißt, du hast in 48 Stunden einen Health Compass. Das ist viel. Also das ist sehr kurz, weil wie gesagt, es ist dann erstmal eine Empfehlung und mit dieser Empfehlung kannst du dann ja schauen, okay, gehe ich damit jetzt zum Hausarzt, gehe ich direkt zu einem Facharzt, was möchte ich machen? Das heißt, du hast einfach mal was in der Hand und jemand hat sich mal alles angehört, was du hast und wie es dir momentan geht. Das heißt, als wir die 35 Euro aufgerufen haben, das war für niemanden ein Problem, also habe ich jetzt auf jeden Fall nicht so gesehen. Wir wachsen auch weiterhin, also wir haben weiterhin unsere Heroes am Start. Deswegen für mich ist es positiv, aber klar, vielleicht schaffen wir es irgendwann dann nochmal, es komplett kostenfrei zu machen, aber auch so ein bisschen, was nichts kostet, ist nichts wert. Also man muss sich überlegen, wie viele Stunden, 14.000 Daten, Sie müssen überlegen, 14.000 Menschen, das ist viermal bei uns das Zirkus Krone, viermal bei euch den Hannover Kuppelsaal, habe ich gesehen, oder 12-mal die Hannover Oper, die wir damit vollkriegen. Das sind Millionen von Datenpunkten. Und die haben sich Analysten, Wissenschaftler, Ärzte alle angeschaut. Ich glaube, das ist was wert.
Was wir von unserer Community teilweise gehört haben, war, dass es war wahrscheinlich eher in der Anfangszeit, wo viel los war, dass der Fragebogen länger gedauert hat als 48 Stunden.
Ja, klar.
Also wenn jemand vielleicht noch einen Fragebogen offen hat oder schon länger darauf wartet, was würdest du denen empfehlen? An wen können die sich bei euch wenden, falls da mal was hängen geblieben ist? Oder
das
so?
Muss ich nochmal was zu sagen. Also ganz am Anfang war alles kostenfrei und wir wussten nicht, was passiert. Wir mussten erstmal schauen. Wie gesagt, wir mussten die Tausenden von Datensätzen erstmal auswerten. Wir mussten Muster erkennen, um eine Empfehlung aussprechen zu können. Wir mussten ja auch vergleichen. Das hat ein paar Monate gedauert. Also ich finde insgesamt, dass man innerhalb von nicht mal 12 Monaten ein komplettes Produkt für einen Arzt hat, das finde ich relativ viel dafür, dass wir am Anfang noch gar nichts hatten. Und ja auch, man darf nicht vergessen, 21, als wir auch gestartet sind, gab es gerade erst die Ziffer beim Hausarzt für Long-Covid, also für das Post-Covid-Syndrom. Das heißt, die Hausärzte hatten sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt. Das heißt, wie hätten wir das in 2-3 Wochen stemmen sollen? Das ist ja wirklich unprofessionell. Das heißt, wir haben unsere Zeit gebraucht, um das auszuwerten, um die Daten wissenschaftlich zu analysieren, ist klar. Seit aber dem Launch des Kompass, also dass es den Kompass jetzt gibt, den gibt es seit September letzten Jahres, sind es 48 Stunden. Worauf du vielleicht zu sprechen kommst, ist das Krankheitsbild ME/CFS. Das müsste man vielleicht auch nochmal erklären. Also wir sind damals mit Health for Future angetreten, haben gesagt, der Fragebogen ist für Long-Covid-Betroffene. Relativ schnell, eigentlich 2-3 Wochen schon später, haben sich die Leute bei uns gemeldet, bitte, bitte vergesst ME/CFS nicht. Mhm. Weil ME/CFS ist eine schwere Form der chronischen Fatigue nach einer Virusinfektion. Das heißt, es ist die schwerste Form von Long-Covid, würde man jetzt so im Alltag sagen. Gibt es aber eben auch schon seit Jahrzehnten. Also da ist der Auslöser Epstein-Barr-Virus, Influenza, all diese Problematiken. Und da sind die Leute auf uns zugekommen und sagt, bitte, bitte, denkt auch an uns, bitte erhebt auch zu uns Daten. Und dann haben wir auch dafür einen komplett neuen Fragebogen entwickelt. Nochmal mit unserem Wissenschaftsteam, nochmal mit unseren Ärzten zusammen. Und das ist der ME/CFS-Fragebogen. Und dafür sind wir jetzt in der Testphase von Health Compass. Und der ist natürlich noch nicht in 48 Stunden zur Verfügung, weil wir nicht schneller und auch nicht cleverer sind als die Charité bis jetzt. Also wir müssen auch wirklich gucken, dass alles, was wir erheben und was wir tun, dass das wissenschaftlich fundiert ist. Aber auch da wird es bald einen Kompass geben und dann werden wir in 48 Stunden den Menschen eine Empfehlung geben können.
Wie kann man sich das nochmal vorstellen? Wie arbeitet ihr denn? Weil es ist ja als Forschungsprojekt angetreten, ihr seid dann gewachsen. Macht ihr das ehrenamtlich nebenbei oder macht ihr das Vollzeit? Und machen das die Leute, mit denen ihr zusammenarbeitet, auch eher neben der eigentlichen Arbeit, so wie Hausärzte? Kann man sich das vorstellen?
Also es gibt ein festes Team, das Vollzeit das macht, weil einfach so viele Tausende von Menschen auf uns zugekommen sind. Und die Hausärzte, Wissenschaftler arbeiten für die einzelnen Projekte. Also das ist auch ganz klar. Und was war die Anfangsfrage, der erste Halbsatz? Entschuldige bitte.
Wie ihr das überhaupt vereinbart? Also arbeitet ihr Vollzeit, arbeitet ihr ehrenamtlich? Wie machen die Ärzte das überhaupt?
Genau, die Ärzte haben uns komplett ehrenamtlich unterstützt, also auch gerade die Anfangszeit sowieso, und nutzen ihre Freizeit. Also alles, was sie wissen, geben sie uns in ihrer Freizeit und wir verarbeiten das sozusagen in unserem Core-Team, um für sie Lösungen zu entwickeln und für die Betroffenen Lösungen zu entwickeln.
Wie groß ist euer Core-Team?
Wir sind jetzt fest, also ich bin wie gesagt mit meinen Schwestern und noch ein paar, also wir sind fest jetzt 10 Leute mit unseren Programmierern zusammen und mit unseren sehr, sehr aktiven Hausärzten. Also wir haben ja einen Hausarzt, der hier wirklich 24 Stunden mit uns arbeitet, damit wir wirklich immer wieder neue Produkte rausbringen können. Und sehr, sehr tollen Wissenschaftlern, aber die haben natürlich auch noch andere Side-Projects. Das heißt, ja.
Aber das sind ja auch alles Faktoren, die noch darauf einfließen, ne? Wie schnell dann auch die Bearbeitungszeit ist natürlich. Ne? Also ihr habt ein gewachsenes Core-Team, aber trotzdem ja noch klein, sag ich mal.
Richtig.
Und das ist aber vielleicht nochmal zum Verständnis ganz gut zu wissen, ne? dass das einfach auch damit reinspielt.
Richtig. Ja. Und wie gesagt, wir sind komplett mit dem Projekt gewachsen. Wie gesagt, anfangs nur Datenerhebung und jetzt sind wir ja auch schon anerkanntes Forschungs- und Entwicklungsvorhaben seit Ende letzten Jahres. Also wir wurden jetzt schon geprüft und wir wurden als solches anerkannt. Das heißt, das, was wir tun, ist auch wirklich ordentlich. Und wir möchten nichts rausbringen, was nicht wissenschaftlich und medizinisch valide ist.
Dazu passt ja auch euer Besuch im Bundestag ganz gut, finde ich. Ihr wart ja im April 2023, war es, glaube ich, im Bundestag und habt da ja auch von der FDP ganz gutes Feedback gekriegt. Mhm. Habt ihr jetzt noch Kontakte zum Bundestag? Habt ihr Unterstützung erfahren? Wie hat sich das entwickelt?
Wir waren mehrmals in Berlin. Wir waren auch mehrmals, wir waren sogar im Bundeskanzleramt, durften auch da unsere Datenbank und unsere Erkenntnisse vorstellen. Die Gespräche waren sehr positiv und die Gespräche waren auch immer sehr unterstützend. Die Frage ist halt immer, was passiert dann und was sehen wir aktiv? Und da sehe ich momentan nicht viel. Also das möchte ich, vielleicht kann man mir auch mal so ganz offen und ehrlich sagen. Das heißt, wir hatten großartige Gespräche. Alle verstehen auch, dass es das braucht, was wir tun. Alle sehen auch, dass es unbedingt diese medizinischen Daten braucht, dass wir nicht nochmal die Fehler aus der Pandemie machen dürfen, dass wir keine Ahnung haben, was als nächstes passiert. Aber aktiv ist noch nicht viel passiert. Was wir aber gemacht haben, wir haben uns jetzt bei mehreren Forschungsvorhaben aktiv beworben, nochmal mit einzelnen Projekten, jetzt auch beim Forschungsförderfonds vom Bundesministerium für Gesundheit. Und da werden wir sehen, ob wir dann auch finanzielle Förderung irgendwann mal erfahren werden.
Im Moment finanziert ihr euch noch alleine? Und
komplett eigen. Komplett eigenfinanziert. Nein, keine Spenden. Okay. Das machen wir gar nicht. Also wir haben auch gesagt, wir möchten niemandes Geld irgendwie und dann weiß man nicht, wo das hinkommt. Alles komplett eigenfinanziert und wie gesagt, jetzt durch den Verkauf unserer ersten Produkte, des Health Compasses, unserer Helping Heroes Produkte, und das werden wir jetzt stetig weiterentwickeln. Schauen auch schon in Richtung DIGAs, also digitale Gesundheitsanwendungen, und versuchen uns einfach so selbst zu finanzieren, damit wir unsere Arbeit weiterleisten können.
Schön. Zur Symptomlinderung habe ich unter anderem gesehen bei euch auf Social Media, empfehlt ihr auch immer so nebenbei immer noch so Sachen wie Schlafhygiene, Korrekt. Yoga, Riechtraining. Mhm. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Genau, also wie gesagt, momentan kann man nur Symptome lindern und man kann nur in Symptomgruppen lindern. Und was wir auch gesagt haben, neben den Therapien, die Ärzte empfehlen etc., dass wir alles an Health Facts rausarbeiten, was wir unseren Heroes und Betroffenen zur Verfügung stellen können. Da gehört eben sowas dazu wie Schlafhygiene, da gehört eben sowas dazu wie Yoga zur körperlichen Reaktivierung beispielsweise. Wir haben ganz tolle Health Coaches, mit denen wir arbeiten, die eben auf Basis von Studien zu Yoga bei Fatigue beispielsweise eigene Übungen entwickeln. Nur für unsere Betroffenen unter den Symptomen, also alles eben auf Long-Covid spezialisiert, sag ich mal. Und die wir dann eben unseren Heroes zur Verfügung stellen können. Wir haben ganz tolle Yoga-Übungen, wie gesagt, schon in den Profilen unserer Heroes. Wir haben Health Facts, die auch, also 100.000 Leute schauen sich die Health Facts an. Das finde ich irgendwie auch so irre, wenn man überlegt, dass du ja auch so München so ein kleines Team und die Leute möchten das wissen und möchten sich da informieren. Genau, und das ist eben alles, was wir sagen, was von unserer Seite zur Unterstützung für die Heroes auf ihrem Genesungsweg kommt.
Okay, also ist alles eher quasi zusätzlich zu der ärztlichen Therapie, die ihr dann ja wahrscheinlich, also als erstes empfiehlt, sind das quasi so Extras, die man machen kann, um das zu unterstützen.
Korrekt. Also man muss nochmal ganz klar vielleicht nochmal sagen, wir unterstützen die Ärzte nur in ihrer Arbeit. Das heißt, wir, auch der Health Compass ist ein Produkt zur Unterstützung der Arbeit des Arztes, dass er schneller die Anamnese durchführen kann, dass er schneller diagnostizieren kann und dass er besser und ganz fokussiert und detailliert auf die einzelnen Symptome Therapien ermöglichen kann. Und was wir tun auf unserer Seite ist, dass wir all diesen Therapien beziehungsweise diesen Symptomlinderungen, dass wir die unterstützen, dass wir da helfen und dass wir parallel dazu eben Dinge wie das Pacing-Tagebuch, Kopfschmerz-Handbuch, wir haben ganz tolle Produkte eben entwickeln, die im Alltag unseren Betroffenen helfen können.
Vielleicht nochmal zu der Diagnoseempfehlung von euren Ärztinnen und Ärzten. Wie konkret kann ich mir die eigentlich vorstellen? Also kriegt mein Hausarzt einfach nur quasi, könnte Long-Covid sein oder könnte nicht Long-Covid sein? Mhm. Oder bekommt der noch vielleicht noch andere Empfehlungen?
Also es ist ja eine komplette Betroffenenakte, die angelegt wird. Der Health Compass an sich ist im Endeffekt das Ergebnis dieser Akte. Das heißt, der Betroffene bekommt einen Schrieb, sage ich jetzt mal, kann man sich vorstellen wie ein PDF-Dokument. Und darauf steht, gib das bitte deinem Arzt, es könnte sich um das und das handeln. Das wäre der vorgeschlagene ICD-10-Code. Leg das bitte deinem Arzt vor, damit er weitere Schritte durchführen kann. Und was der Arzt dann aber machen kann, ist, und das ist eben das Geheimnis bei uns oder auch die Schönheit bei uns, dass er nicht nur diesen Einseiter hat, wo drauf steht ICD-10-Empfehlung X, sondern dass er dann reingehen kann, auf einen Blick sehen kann, okay, das sind die Daten zum Fragebogen, das sind Befunde von anderen Fachärzten, von Kolleginnen, die bereits getätigt wurden, das sind Blutwerte von vor 2, 3, 4, 5, 6 Monaten, das ist die Linie der Symptome, wie sie sich verändert hat seit dem ersten Mal, dass der Betroffene den Fragebogen ausgefüllt hat und 6 Monate später. Das ist dann alles das, was der Arzt bekommt. Also eine ganz detaillierte Akte. Ja.
Habt ihr denn auch Erfolgsgeschichten mittlerweile zu verzeichnen?
Also Erfolgsgeschichten viele, würde ich sagen. Also was uns ganz, ganz, ganz viel bedeutet, ist, dass wir ganz eng mit unseren Heroes sind. Also auch, das hatten wir kurz angesprochen, medizinische Datenerhebung, gerade bei so sensiblen Daten, das ist echt ein Ding. Also das heißt, wir haben ein ganz enges Vertrauensverhältnis zu unseren Heroes und deswegen, wir schreiben am Tag, wir kriegen hunderte von E-Mails am Tag, wo uns Leute antworten und schreiben. Gerade als der Health Compass online gegangen ist, haben wir unglaublich schöne Nachrichten bekommen, weil mit dem Health Compass endlich Diagnosen getätigt wurden, Reha-Plätze bestätigt wurden, Therapien begonnen werden konnten und da haben wir einfach traumhafte Texte bekommen, die wo man einfach weiß, okay, man ist ja echt auf dem richtigen Track. Und auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel sehr, sehr schöne Erfolgsgeschichten von Ärzten, die anfangs gesagt haben, Long-Covid, also anfangs meine ich Ende 2020, als wir noch rumgelaufen sind und versucht haben, Unterstützer zu finden, die gesagt haben, so was gibt es nicht. Und dann einfach Monate später gesagt haben, ach krass, jetzt sehe ich hier die Daten, jetzt sehe ich hier die Lage, die medizinische Lage, die wissenschaftliche Lage. Wow, da ist was. Lass uns gemeinsam dran arbeiten. Ich möchte gerne bei euch im Team sein. Solche Erfolgsgeschichten haben wir auch.
Sehr schön.
Und man muss sagen, als wir Forschungsvorhaben, als wir aktuell und aktiv als Forschungsvorhaben bestätigt wurden, das fand ich auch ganz großes Kino. Weil wie gesagt, von dem Bild 3 Schwestern an einem Tisch in der Küche mit Handys und Laptops hin zu einem wirklichen Forschungsvorhaben, das eben auch von offizieller Seite bestätigt wird. Cool.
Ja, definitiv. Großer Meilenstein für euch als Projekt, ne?
Total.
Du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet mit mehreren Universitäten eng zusammen. Mhm. Welche Unis sind das und was sind da so eure Forschungsschwerpunkte? Oder gab es vielleicht sogar schon Erkenntnisse, die ihr da so mit in der Zusammenarbeit machen konntet?
Also wir sprechen mit vielen Universitäten, aber da ist immer das Hauptproblem, sag ich mal, oder die Hauptproblemstände die Finanzierung. Das heißt, wir haben großartige Projekte schon in der Pipeline. Auch mit beispielsweise Promotionsstellen, die wirklich nur 3 Jahre lang die Daten aus der Health for Future Datenbasis analysieren möchten. Aber für 3 Jahre brauchen wir eben entsprechende Finanzierung. Und das waren übrigens auch Projekte, die wir eben in Berlin vorgestellt haben, dem Bundeskanzleramt vorgestellt haben, dass wir das nicht mehr aus eigener Tasche stemmen können, weil da sprechen wir von 500.000 Euro bis hoch zu 1,5 Millionen, damit eben solche Forschung wirklich detailliert geführt werden kann. Das heißt, wir haben tolle Projekte in der Pipeline. Wir haben auch ganz tolle Absichtserklärungen schon unterschrieben, wo auch alles schon ausgefüllt ist und alles schon aber wir können es nicht selbst finanzieren. Deswegen haben wir uns eben jetzt für verschiedene Forschungsanträge beworben, auch eben mit unseren universitären Kooperationspartnern zusammen. Und ich hoffe einfach, dass das jetzt ganz schnell Früchte trägt.
Das wäre schön.
Ja. Das wäre super.
Das passt so ein bisschen zu meiner Abschlussfrage. Wir haben nämlich diesen Podcast, die erste Staffel jetzt unter das Motto die Zukunft der Pflege im Allgemeinen gepackt, beziehungsweise Pflege im Jahr 2030. Mhm. Bei dir hatte ich mir überlegt, was wäre denn vielleicht so dein Wunsch für das Jahr oder bis ins Jahr 2030 in Bezug auf eure Long-Covid-Forschung oder Long-Covid allgemein? Was würdest du dir wünschen, wie es da im Jahr 2030 aussieht?
Ich würde mir wünschen, dass das Krankheitsbild nicht mehr belächelt wird. Und zwar nicht nur, weil man laut rumgeschrien hat, sondern weil man es beweisen konnte. Also weil man einfach Daten hat. Und ich würde gerne wirklich Symptomlinderungsmaßnahmen, eventuell schon Medikamente mit entsprechenden Kooperationspartnern entwickelt haben können, die den Menschen wirklich helfen. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo man mit medizinischen Daten wirklich zukunftsgerichtet arbeiten kann. Und wenn man ehrlich und wirklich strukturiert und mit diesen Daten arbeitet und interdisziplinär, dann können sie wirklich Menschen helfen und zur Genesung beitragen. Und das wäre mein Wunsch, dass wir das hinkriegen, dass Leute wirklich, ja, dass wir mit Daten auf jeden Fall helfen können zu heilen.
Schön. Schöner Abschlusssatz, finde ich. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Erfolg weiterhin. Ich meine, das Projekt ist ja ordentlich am Wachsen und du hast ja betont, es sind schon über 14.000, die diesen Health Compass ausgestellt haben. Es kann ja nur noch mehr werden.
Es kann nur noch mehr werden und es würde mich freuen, wenn wir eben aus diesem komplexen Krankheitsbild mehr für andere komplexe Krankheitsbilder lernen und dass man eben vielleicht dann auch noch in andere Forschungsbereiche vordringen kann und das alles zusammenbringen kann. Das wäre toll.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch, für das interessante Gespräch vor allem. Ich hoffe auch, dass es euch da draußen gefallen hat. Ja, wir sind am Ende angelangt. Ich würde sagen, folgt uns gerne auf unseren bekannten Kanälen. Folgt auch gerne Health for Future auf Instagram oder guckt mal auf der Website vorbei. Wenn ihr betroffen seid, füllt gerne diesen Health Compass aus. Vielleicht wird er auch euch helfen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder Feedback geben wollt, gerne per Mail an podcast@pkm.care. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Macht's gut.
Bis dann.
Ciao. Danke. Ciao.